F&W, der Klinik-Podcast.
Ganz herzlich willkommen zum F&W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Und in unserer heutigen Folge dreht sich alles um das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, das große Sparpaket von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen. Was das für die Krankenhäuser bedeutet, wie die verschiedenen Einsparbausteine in diesem Gesetz zu bewerten sind, darüber spreche ich gleich mit meinem heutigen Gast, dem Gesundheitsökonom Andreas Schmid. Davor aber, wie immer, ein kurzer Blick in die neue, in die druckfrische Ausgabe von F&W.
Druckfrisch serviert.
Was tun, bevor man ein neues digitales Tool anschafft, das vor allem Prozesse unterstützen soll? Richtig, aufräumen. Und das prangt auch auf dem Cover unserer F&W. Ohne klare Abläufe, ohne eindeutige Rollen und ja auch verlässliche Schnittstellen nützt auch das innovativste Tool nichts. Und ja, kommt weder Tempo noch Geschmeidigkeit ins Krankenhaus mit der Digitalisierung. Welche Erfahrungen Praktiker bei zum Beispiel Sana, dem Elisabeth-Krankenhaus in Reit und dem Städtischen Klinikum in Braunschweig gemacht haben, lesen Sie in unserer Titelstrecke. Ein weiterer Schwerpunkt in dieser Ausgabe, die Ambulantisierung. Wir blicken zurück auf viele Kerndiskussionen des DRG-Forums und wir haben ein sehr interessantes Interview mit Michael Ackermann geführt, dem Geschäftsführer des Klinikums in Bielefeld. Und er sagt, wir haben das ambulante OP-Geschäft reduziert. Was hinter der Aussage steht und wie es dem Maximalversorger aus Westfalen geht, lesen Sie im Bilanzgespräch. Ja, lieber Andreas, ganz herzlich willkommen beim F&W Klinik-Podcast. Schön, dass du zu Gast bist, mit uns über ein ganz brisantes, aktuelles Thema zu sprechen. Stell dich doch mal für die Hörerinnen und Hörer vor, die dich und Oberender noch nicht so gut kennen.
Vielen Dank, sehr gerne. Ja, mein Name ist Andreas Schmid, ich bin gelernter Diplom-Gesundheitsökonom. Seit 2002 mittlerweile beschäftige ich mich mit dem Gesundheitswesen, einerseits auf der akademischen Schiene über eine APL-Professur an der Uni Bayreuth, andererseits seit bald 7 Jahren jetzt in der Beratungspraxis bei Oberender, wo unsere Kunden vor allem Kliniken sind, aber auch alle anderen Akteure im Gesundheitswesen bis zu Krankenkassen immer wieder mal Fragen an uns richten, die wir versuchen bestmöglich zu beantworten.
Sehr gut. Und wir haben heute die gute Gelegenheit, mal über ein Thema zu sprechen, das euch sicher auch schon erreicht hat an der Uni und mit Sicherheit auch bei Oberender in der Beratungspraxis. Die Rede ist vom GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, von dem großen Sparpaket, das Gesundheitsministerin Nina Wagen auf den Weg gebracht hat. Und wir wollen in der heutigen Folge mal vor allem über die Auswirkungen für die Krankenhäuser sprechen. Es ist heute der 5. Mai. Wir kennen den Referentenentwurf. Das Gesetz war also noch nicht im Bundestag. Es kann sich also noch was verändern. Aber es soll ja bis zum Sommer bereits beschlossen sein, weil dann muss klar sein, auf welcher Basis die GKV-Beiträge berechnet werden im Herbst und ob die Beiträge steigen, gleich bleiben, vielleicht aber auch sinken. 16,3 Milliarden Euro schwer ist dieses Sparpaket und allein die Krankenhäuser müssten den größten Anteil davon stemmen, rund 5 Milliarden. Und das gesamte Sparpaket soll bis 2028 sogar auf satte 23 Milliarden steigen. Lieber Andreas, in der Krankenhausszene ist der Widerstand gegen dieses Sparpaket sehr groß. Die DKG schlägt Alarm, redet von Pleitewelle, von dem Entzug der Existenzgrundlage. Mal Frage an dich auch als Insider. Wie sehr trifft dieses Sparpaket die Krankenhäuser insgesamt?
Das Sparpaket trifft die Kliniken schon massiv. Die Annahme, die die Politik reingesteckt hat, war folgende. Es hat gesagt, wir schauen uns die Ausgabenposten an und mehr oder weniger proportional zur Größe der Ausgabenposten müssen die verschiedenen Bereiche ihren Sparbeitrag leisten. Und da die Ausgaben der GKV für die Kliniken substanziell sind, wird auch hier ein substanzieller Sparbeitrag erwartet. Die Frage, die man sich nicht gestellt hat, war, wie ist denn die Leistungsfähigkeit dieses Bereichs momentan? Wie schaut die aus? Und wenn wir sehen, dass weit über 50% der Kliniken zurzeit rote Zahlen schreiben, ist eine Umsatzkürzung, und faktisch ist dieses Sparpaket eine Umsatzkürzung, natürlich was, was entweder sofort das Defizit vergrößert oder einen vielleicht noch vorhandenen kleinen Gewinn direkt auffrisst. Von daher gehe ich davon aus, dass er sich unmittelbar und sehr spürbar in den Kliniken auswirken wird.
Muss man ja auch sagen, die Kosten der Kliniken, die Ausgaben sind in den letzten Jahren doch sehr stark gestiegen. Also roundabout 8-10% im Jahr an Ausgabensteigerungen. Aus gesamtsystemischer Sicht ist es ja durchaus sinnvoll, auch in dem Bereich dann anzufangen, weil mit solchen Kosten wird man ja dauerhaft auch im Krankenhausbereich nicht klarkommen.
Ja, ich glaube, es lohnt sich schon immer noch mal reinzuschauen, was denn die Kostentreiber letztlich waren. Im Vergleich zu anderen Ausgabenbereichen ist das jetzt gar keine überproportional große Steigerung. Und wenn ich einen Bereich wie das Pflegebudget, das ja aufgrund des politischen normativen Ansatzes völlig ohne Rand und Band gewachsen ist, dann ist die Steigerung sogar noch mal niedriger. Also das heißt, wir sehen Steigerungen, aber zu einem guten Teil gehen die auch auf durchaus politisch gewünschte Maßnahmen zurück. Wir haben weiter steigende Personalvorgaben. Wir haben weitere Vorgaben oder bürokratische Themen, die abgearbeitet werden müssen. Und da ist der Kritikpunkt der Kliniken nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sie nicht frei sind, Kosten beliebig zu sparen. Ganz viel ist vorgegeben. Und gerade die defizitären Kliniken, die kämpfen ja zum Teil mit dem Rücken an der Wand ums wirtschaftliche Überleben. Die versuchen auch jetzt schon, alle Kosten zu minimieren, die sie minimieren können. Da ist nicht mehr viel da, was noch aktiviert werden kann.
Jetzt frage ich mal aus Sicht von Patienten oder vielleicht von auch Menschen, die nicht so eng mit dem Krankenhausbereich verbandelt sind wie wir. Personalabbau klingt ja erstmal nach Versorgungsverschlechterung. Ja, all diese Maßnahmen wie Pflegepersonaluntergrenze und so wurden ja eingeführt, um die Qualität zu verbessern, um die Patientensicherheit zu erhöhen. Also wäre das jetzt eine echte Alternative, auch eine gute Alternative, so wie es die DKG ja beispielsweise auch fordert, das einfach ein Stück weit zurückzudrehen?
Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren durchaus einen Personalaufwuchs gesehen, für den es keine Evidenz gibt. Der Kommission aus Wissenschaftlern war ja mit auf den Weg gegeben worden, sie sollen prüfen, inwiefern denn die verschiedenen Ausgaben, die die GKV tätigt, auch evidenzbasiert wirklich qualitativ hochwertig oder qualitätsfördernd sind. Und auf der Basis wurden beispielsweise Homöopathie und Ähnliches jetzt zu Recht aus dem Katalog genommen. Bei vielen Maßnahmen, die den Personalaufbau nach sich gezogen haben in den letzten Jahren, gibt es diese harte Evidenz nicht. Da ist viel Gefühl, Emotion, Vermutung dahinter. Das heißt nicht, dass ich empfehlen würde, zurück in die alte Welt zu gehen. Also wir haben aus guten Gründen vor einigen Jahren gesagt, Pflegepersonal ist in einem nicht haltbaren Kontext oder Zustand unterwegs. Hier muss gegengesteuert werden. Aber man ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle in den letzten Jahren auch etwas übers Ziel hinausgeschossen.
Vielleicht mal ein bisschen den Blick von eurer Beratungspraxis auch mit aufzugreifen. Es ist immer die Rede davon, dass auch im Krankenhausbereich durchaus noch Einsparpotenzial da ist, dass Effizienzen gehoben werden können, dass viele Prozesse im Krankenhaus auch einfach nicht gut organisiert sind. Was geht denn da noch, wenn ihr in so ein Krankenhaus reinschaut? Also wie viel ist ein Krankenhaus in der Lage, jenseits von den Themen, die wir jetzt besprochen haben, doch auch selber noch dafür zu sorgen, dass es schneller, besser, günstiger ginge?
Ja, sehr unterschiedlich in den Häusern. Also viele haben mittlerweile die Sachkosten wieder stark in den Blick genommen, zu schauen, können wir hier noch wirklich besser verhandeln. Andererseits sind anders als vor 20 Jahren oder 30 Jahren die Kliniken alle in großen Einkaufsverbünden mittlerweile organisiert. Das heißt, hier ist natürlich immer wieder noch was zu holen, aber es sind nicht die gigantischen Summen, die man vielleicht vor vielen Jahren, wenn man es zum ersten Mal da reingegangen ist, heben konnte. Wir sehen oft tatsächlich im Personalbereich, auch im ärztlichen Dienst, kalkulatorische Überhänge, wo wir sagen, wenn wir rein auf Normzahlen gehen, könnten wir das auch mit weniger Ärzten machen. Kommt dann aber Schritt 1, Regulatorik häufig rein, die sagt, nein, ist eine Mindestbesetzung vorzusehen oder wir brauchen so und so viele VK mit einer bestimmten Qualifikation, die zwingend verfügbar sein müssen. Und zum anderen ist es auch dann so, dass wir momentan noch immer einen Arbeitnehmermarkt haben, auch im ärztlichen Dienst. Und sich die Ärzte dann auch fragen, will ich das in so einem Umfeld zu arbeiten, wo hier das Personal auf Kante genäht ist, wenn ich anderswo sozusagen vielleicht noch etwas bessere Bedingungen vorfinde. Das heißt, hier hat man auch Widerstand zu erwarten. Das heißt, ja, es gibt im Detail immer wieder noch Themen, die wir angehen. Es ist aber in der Tat so, dass es jetzt auch in Bereiche reingeht, wo Träger bisher gesagt haben, wir wollen bestimmte Leistungsangebote aufrechterhalten, weil uns eine wohnortnahe Versorgung wichtig ist, weil wir denken, wir wollen das für unsere Bevölkerung sicherstellen. Und dann werden jetzt auch Fragen gestellt werden oder werden zunehmend Fragen gestellt, können wir dieses Angebot künftig weiterführen oder müssen wir das einstellen?
Werden die Folgekosten von solchen Entscheidungen dann einfach durchgereicht, zum Beispiel an Kommunen, an Landkreise, die sagen, wir müssen unser Haus hier erhalten? Am Ende sind ja auch Städte, Kreise ganz oft so der letzte Rettungsanker, wenn ein Träger sagt, ich bezahle das jetzt hier nicht weiter. Also erleben wir eine zunehmende Belastung der Kommunen, wenn das so weitergeht?
Definitiv. Also was wir hier momentan sehen, ist, dass ein Defizit, das auf Ebene der Krankenkassen vorlag, zu einem großen Teil weitergereicht wird an die Träger. Natürlich an vielleicht einigen Stellen sind Effizienzpotenziale da. Es ist nicht 1:1, aber zu einem großen Teil wird es weitergereicht. Und dann muss man sagen, viele frei gemeinnützige Träger haben keine Reserven mehr. Da ist dann die Frage der Insolvenz des Verkaufs, die nächste Frage, die gestellt wird. Und bei den Kommunen hat sich in den letzten 10, 15 Jahren die wirtschaftliche Lage ja auch dramatisch verändert. Also die Zahl der Kommunen, die sich einen regelhaften Defizitausgleich eines Klinikums leisten können, nimmt rapide ab. Auch im Süden der Republik sehen wir das. Wir sehen, dass in Baden-Württemberg, in Landkreisen, die stark von der Automobilindustrie geprägt sind, Kommunen, die über viele Jahre kein Problem hatten, Defizite auszugleichen, die plötzlich sagen, können wir in dieser Form nicht mehr weiterführen. Das heißt, das ist ein Problem, das die ganze Republik betrifft. Und von daher, solange nicht strukturell auch eingegriffen wird und die Leistungserbringung wieder günstiger gemacht wird, werden wir hier vor allem eine Verlagerung des Defizits von einem zu einem anderen Akteur sehen.
Es trifft dieses Sparpaket ja auf eine gerade beschlossene Krankenhausreform und einen ganz großen Transformationsprozess, den die Länder jetzt schon anschieben mit neuen Krankenhausplänen, mit neuer Leistungsgruppenzuweisung. Fördert aus deiner Sicht dieses Sparpaket diesen Prozess oder könnte es ihn sogar beschädigen? Also wie wirken diese beiden Großprojekte zusammen und was kommt da am Ende bei raus?
Es ist sicherlich eine ungünstige Gemengelage, weil es den Druck in den Kliniken im Sinne des Überlebenskampfes erstmal erhöht. Und immer, wenn man so im absoluten Notfallmodus unterwegs ist, ist es schwierig, wirklich strategische Entscheidungen zu treffen und dieses Brot- und Buttergeschäft, Prozesse optimieren, den Laden wirklich strukturiert in Ordnung zu halten, das in aller Ruhe und gut zu machen. Das heißt, wir erleben, dass dieser Ausnahmezustand, in dem sich die Kliniken jetzt seit einigen Jahren befinden, kontinuierlich fortgeschrieben wird. Es wird auch nicht weniger Bürokratie, es wird eher mehr. Und dementsprechend ist es für ein zielorientiertes Arbeiten nicht unbedingt zuträglich. Ich befürchte vielmehr, dass tatsächlich der kalte Strukturwandel dadurch nochmal forciert wird. Auch das, was das KHVVG und das KHAG mit sich gebracht hat, ist jetzt nicht der intendierte, gezielte Strukturwandel, nicht bedarfsnotwendige Kliniken scheiden aus. Dafür werden andere gestärkt. Es gehen die raus, die am ersten sozusagen in die Luft ausgeht. Und das wird hier jetzt nochmal forciert, indem sozusagen nochmal sehr pauschal Vergütung aus dem System genommen wird. Auch das ist nicht bedarfsorientiert. Also von daher sehe ich es durchaus mit gemischten Gefühlen.
Können wir mal in die einzelnen Punkte ein Stück weit reingehen, die jetzt auch in dem Gesetz stehen. Ein Punkt ist zum Beispiel die Frage, wie die Kostensteigerung generell berechnet wird im Krankenhaus. Orientierungswert gegen die Veränderungsrate. Der Orientierungswert, für die, die es nicht so gut kennen, bildet ja sozusagen ab, wie stark die Kosten in den Krankenhäusern steigen. Und bisher galt, wenn der Wert höher war als die Einnahmeentwicklung der Krankenkassen, also die Grundlohnrate, dann konnte sich die Krankenhausvergütung auch an einem höheren Wert orientieren. Und das soll ja dann beendet werden. Und künftig dreht sich das Prinzip sozusagen um. Also der Orientierungswert gilt nur noch, solange er nicht über der Einnahmeentwicklung der Krankenkassen liegt. Was für konkrete Folgen hat es aus deiner Sicht für die Verhandlungen und auch vielleicht für die Versorgung vor Ort?
Es lohnt sich da tatsächlich einen Blick zurück, denn wir hatten ja schon mal eine Situation, wo die Entwicklung der Krankenhauserlöse gekoppelt war an die Grundlohnentwicklung. Also bis, ich glaube, roundabout 2009, lege mich jetzt nicht aufs Jahr fest, hatten wir das schon mal. Und was ist dann passiert? Man hat gesehen, dass eine strukturelle Unterfinanzierung vorlag, weil reale Kosten beispielsweise im Personalbereich deutlich höher gestiegen sind. Und die Politik hat dann erkannt, wir müssen gegensteuern. Einnahmeorientierte Ausgabenpolitik erzeugt Nebenwirkungen. Da müssen wir sozusagen handeln. Und wir befinden uns sozusagen jetzt genau am entgegengesetzten Ende dieses Zykluses, wo wir jetzt dieses Instrument wieder einführen. Von daher sehen wir, was wird passieren. Natürlich, der Druck steigt jetzt im System, die letzten Effizienzreserven zu heben. Bisschen was ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle da, aber wahrscheinlich nicht in dieser Größenordnung und nicht bei allen. Das heißt, dieses Thema der strukturellen Unterfinanzierung wird eher zunehmen, weil momentan ja auch eher die aktuelle wirtschaftliche Lage mit vielen Kliniken im Defizit dafür spricht, dass wir auch jetzt noch eine strukturelle oder wieder eine strukturelle Unterfinanzierung haben. Und deswegen erwarte ich für die Verhandlungen ein Hauen und Stechen. Das wird brutal, weil auch verschiedene Verhandlungstatbestände nochmal schwieriger wurden. Vielleicht kommen wir noch kurz zum Thema Pflegebudget. Da sind jetzt neue Themen drinnen, die sind äußerst unschön zu verhandeln. Da höre ich sowohl von Kassenseite als auch von Klinikseite wenig Begeisterung, weil das einfach nicht schön zu lösen ist vor Ort. Und auf der Versorgungsebene, ja, es wird das eine oder andere Versorgungsangebot kritisch hinterfragt werden. Da wird es sicherlich Einschnitte geben.
Vielleicht eine Grundsatzfrage zu dem Orientierungswert, die ich mir schon oft stelle, weil der wird ja berechnet vom Statistischen Bundesamt und eigentlich könnte man als Außenstehender sagen, ja, ihr berechnet die Kosten für die Krankenhäuser und in diesem Wert orientieren sich dann eben auch die Steigerungen. Was ist denn das Problem bei diesem Instrument? Also warum funktioniert dieser Orientierungswert aus Sicht der Krankenhäuser eigentlich nicht?
Ich glaube, es hängt genau mit diesem Thema der strukturellen Unterfinanzierung zusammen. Wenn wir jetzt eine Situation hätten, wo alle Akteure sagen, wir sind auf einem Niveau, das reicht zum Überleben, dann wäre es kein Problem, das fortzuschreiben. Was die Kliniken ja auch in den letzten Jahren immer wieder argumentiert haben, und dann gab es ja immer wieder auch politisch Zugeständnis, ja, wahrscheinlich habt ihr auch recht, wir müssen hier mal wieder einen Sockel reinziehen, der funktioniert, ist, dass eben das Niveau zu niedrig ist. Also, dass wir hier ein Gap haben und das eigentlich aufgeholt werden muss. Per se ist gegen diesen Grundgedanken nichts einzuwenden, zu sagen, die Kosten steigen im Verhältnis zu den realen Kosten, die dahinter stehen. Das heißt, so diese meist begünstigten Klausel, wie es jetzt in den letzten Jahren ja war, kann man per se durchaus in Frage stellen. Auch aus ökonomischer Sicht muss man sich fragen, wieso müssen die Kliniken partizipieren, wenn auf Kassenseite temporär sozusagen höhere Einnahmen da sind. Es wird aber zum Problem, wenn immer nur der Worst Case bei den Kliniken landet und das Niveau sozusagen grundsätzlich zu niedrig ist, weil dann eben auch keine Chance besteht, rauszuwachsen aus der Unterfinanzierung, sondern man ist gefangen auf diesem Niveau ohne Perspektive, dass sich die grundsätzliche Lage irgendwie ändert.
Lass uns mal zu dem Thema springen, das du schon angerissen hast. Das Pflegebudget ist ja maßgeblich einer der Kostentreiber im Krankenhausbereich. Da gibt es jetzt erstmals eine echte Linie, die eingezogen wird. Also bislang konnten Pflegekosten weitgehend unabhängig von der Finanzlage der Krankenkassen wachsen. Das soll sich jetzt ja ändern. Das Pflegebudget soll künftig nur noch in dem Umfang steigen, den die GKV auch einnehmen kann. Und mehr Geld soll es nur noch dann geben, wenn zusätzliches Pflegepersonal zwingend vorgeschrieben ist. Das ist das Thema, das wir eben schon hatten, nämlich wenn es irgendwelche Richtlinien vorschreiben. Welche konkreten Herausforderungen siehst du da im Verhandlungsprozess?
Auf verschiedenen Ebenen macht die Lösung Probleme. Das eine ist, wir schreiben Fehlallokationen, die wir im Status quo haben, fort. Das heißt, wir sehen im Status quo Kliniken, die eigentlich deutlich mehr Pflegepersonal aufgebaut haben, als sie benötigen. Und wir sehen Kliniken, die nach wie vor kämpfen um Pflegepersonal, um überhaupt eine Mindestausstattung zu erreichen. In dem Moment, in dem ich einfach nur sage, die Wachstumsraten sind jetzt gedeckelt, habe ich bei den Kliniken, die eher üppig ausgestattet sind, keinen echten Anreiz, Personal zu reduzieren. Sie können das halten, sie können auch nicht profitieren, dass sie sagen, wir kriegen jetzt eine gewisse Marge, wenn wir was abbauen, weil sie werden sofort gekürzt auf das, was sie an reale Ausgaben auch haben. Also da keinerlei Anreiz, nach unten zu gehen. Und die Kliniken, die sozusagen am unteren Ende unterwegs sind, die eigentlich ein bisschen mehr Puffer bräuchten, die sind ja meistens trotzdem so grob an der Grenze der beispielsweise Pflegepersonaluntergrenzen, aber sind halt so knapp drüber. Die werden sich unglaublich schwer tun, zu argumentieren, den Kassen gegenüber größere Budgets zu realisieren, weil die Leistungsmenge relativ stabil ist, da sind keine großen Sprünge zu erwarten und dementsprechend schreibt diese simple Deckelungslogik bestehende Fehlallokation einfach fort. Das ist sozusagen auf der Systemebene das eine. Wenn wir in die Verhandlungen reinschauen, dann hat der Gesetzgeber ja versucht, nochmal zu klären, was er unter den Tätigkeiten versteht, die in dem alten Pflegebudget zu verankern sind und welche nicht. Also alles, was Dokumentation ist und Ähnliches, soll doch bitte nicht da reinfallen. Und das ist was, das klingt schön, aber ist in der Praxis schlichtweg illusorisch, sowas objektiv nachzuweisen. Und dementsprechend wird es ein reines Kräftemessen werden zwischen den beiden Verhandlungspartnern, wer aus welchen Gründen auch immer am längeren Hebel sitzt, vielleicht weil Liquidität gerade knapp ist hier oder der eine da ein Ergebnis erzielen muss, wird hier und hier mehr nachgeben oder weniger nachgeben. Das wird dann aber erfahrungsgemäß weitgehend losgelöst sein von sachlichen Argumenten. Da geht es um globale Sparziele oder Umsatzziele, die man erreicht. Und das Sachargument als solches ist dann am Ende nachrangig. Dann kriegt man an der einen Stelle ein bisschen mehr, an der anderen weniger. Das ist ein bisschen Basar, der da passiert. Aber es ist keinster Weise in Richtung Bedarfsorientierung oder tatsächlich der Versuch, adäquate Niveaus zu erreichen. Und wie gesagt, also ich höre weder von der Kassenseite noch von der Klinikseite, ich habe Begeisterung. Beide Seiten sagen, das wird uns viel Kopfzerbrechen bereiten in den nächsten Wochen und Monaten.
Man hatte das Gefühl, das Thema war gerade etwas befriedet und jetzt geht es wieder von vorne los. Ein Thema, das auch mit Personaleng verbunden ist, ist, dass es keine vollständige Refinanzierung von Tariflohnsteigerungen mehr geben soll. Ist das jetzt sozusagen dann ein Einschnitt, der dann auch direkt bei den Beschäftigten ankommen könnte?
Ich glaube, bis wir hier Effekte sehen, wird es dauern, weil Tarifverträge auch längerfristig gelten. Ich glaube, es wäre illusorisch, dass es hier tatsächlich irgendwie zu Kürzungen kommt. Vielleicht wird es etwas weniger stark steigen. Aber hier haben wir ein ähnliches Problem, wie wir es vorher beim Orientierungswert beschrieben haben und der Grundlohnsumme. Wenn ich reale Kosten habe, die ich nicht refinanziert kriege, dann habe ich im ersten Schritt ein Defizit, das bei mir als Klinik zu Buche schlägt. Das ist sofort unmittelbar da. Und das muss ich erstmal tragen. Wenn ich jetzt aber keinen Puffer mehr habe, ist es sofort defizitwirksam, das sozusagen weitergereicht wird an den Träger, sofern der noch irgendwie was beisteuern kann. Wir sind da momentan, glaube ich, so einer Interventionsspirale unterwegs, wo wir jetzt versuchen, immer wieder nachzuschärfen, auch berufsgruppenspezifisch, wer leidet jetzt gerade am meisten, wo müssen wir hier nochmals machen. Dann ist einmal die Hebammen, die mit ins Pflegebudget rein, raus, hier für diese Berufsgruppen Tarife refinanzieren, für die anderen nicht, Ungleichbehandlung an dieser und jener Stelle. Und da kommen wir letztlich auf keinen grünen Zweig. Also das ist was, wo ich auch keine... oder wo jetzt auch, glaube ich, in dem Gesetz auch keinerlei Ambition da war, das anzugehen. Das ist ja das, wo wir auch so ein bisschen diese zeitliche Diskrepanz haben, dass jetzt politisch einfach die Priorität ganz klar war, wir müssen die Lohnnebenkosten stabilisieren. Das funktioniert in kürzester Zeit, so zumindest die Lesart des Ministeriums, nur durch eben deutliche Sparmaßnahmen und Strukturreformen sprechen wir drüber, wenn die Kommission Teil 2 des Gutachtens vorgelegt hat. Und dann geht es vielleicht auch um Themen, wie Leistungserbringung wieder günstiger werden kann. Da wird man sich dann Gedanken machen müssen, wie kriegen wir unsere Vergütungssystematik auch wieder so sortiert, dass wir aus diesen Mikrointerventionen rauskommen. Hier an der Stelle was machen, da was machen, weil die, ich sag mal, methodische Ästhetik, die das DRG-System mal hatte, die ist schon lange hinüber. Das ist ein sehr grob zusammengezimmertes Werk an verschiedensten Interventionen mittlerweile. Da braucht es tatsächlich, glaube ich, einmal wieder einen grundsätzlichen Neuaufsatz zu sagen, was sind eigentlich die Ziele, die wir incentivieren wollen mit der Vergütung, was auch weniger, was mehr. Und dass wir wieder rauskommen aus diesem Klein-Klein, gerade auch zwischen verschiedenen Berufsgruppen, das ist langfristig nicht tragfähig.
Passt auch ganz gut zu einem weiteren Thema, das in das Gesetz gerutscht ist, das wir zumindest mal streifen wollen. Es soll eine weitere neue ambulante Abrechnungsform geben, nämlich die Kurzzeitfallpauschalen. Die sind so auf den letzten Drücker in diesen Referentenentwurf gerutscht. Eine neue Vergütungsform für sehr kurze stationäre Aufenthalte im Krankenhaus, so ist es im Gesetz beschrieben, also Fälle mit so ein oder zwei Übernachtungen, soll die bisherigen Vergütungssysteme ergänzen. Also reden wir insbesondere von den Hybrid-DRG, die ja doch sehr umstritten sind, und vom AOP-Katalog. Und da ist wörtlich davon die Rede, es soll für solche Fälle vor allem angewendet werden, die sich mit Hybrid-DRG nicht adäquat abbilden lassen. Vielleicht kurze Einschätzung. Brauchst du das an der Stelle wirklich, die, ich glaube, 26. oder 27. ambulante Abrechnungsform, oder hat es aus deiner Sicht doch durchaus auch Potenzial, diese Hybrid-DRG ein Stück weit, die Probleme, die damit beschrieben werden, auch wieder zu lösen?
Ja, das Alphabet hat schon noch ein paar Buchstaben. Also wir kriegen da schon noch ein paar Paragraphen unter für weitere Vergütungsformen. Aber nee, also die Hybrid-DRG funktioniert so, wie sie da ist, nicht gut. Punkt. Der Grundgedanke ist nachvollziehbar, begrüßenswert, aber gerade der massive Druck zu sagen, wir wollen jetzt auf Biegen und Brechen 1 Million Fälle, hat dazu geführt, dass wir ja eben schon aus dem rein ambulanten Bereich raus sind und schon mit Übernachtung Fälle mit drinnen haben und wir da eben sehen, hier läuft es mit der Hybrid-DRG echt nicht mehr rund. Also da gibt es Diskrepanzen, die auch kaum innerhalb der Hybrid-DRG zu heilen sind. Es braucht hier eine Korrektur. Ich bin mir in der Tat nicht sicher, ob jetzt die nächste ergänzende Vergütungsform ja unmittelbar wieder zwei Abgrenzungsprobleme mit sich bringt, nämlich einmal zur regulären DRG, dann zur Hybrid-DRG und eigentlich nochmal das dritte in Richtung AOP. Ob das der goldene Weg ist. Was wir schon sehen, ist natürlich, dass wir im Bereich der DRGs so eine Barriere haben im Bereich der unteren Grenzverweildauer. Die Kliniken versuchen, eine Unterschreiten der unteren Grenzverweildauer zu vermeiden, weil es sonst Vergütungsabschläge gibt. Und je nachdem, nach Fachbereich, wo man unterwegs ist, spiegeln die Mediziner häufig, wir könnten auch früher entlassen, aber lassen wir halt den einen Tag noch da. Das ist unkritisch, schadet ihm nicht, aber zwingend notwendig ist es auch nicht. Und ich muss gestehen, es wird auch hier wieder von der konkreten Ausgestaltung abhängig sein, ob das jetzt fliegen kann oder nicht. Ich bin skeptisch. Ich hätte mir eher gewünscht zu sagen, wir schauen, ob wir innerhalb der regulären THG-Systematik für diese Kurzliegerfälle mit 2 bis 3 Tagen, 2 Übernachtungen hier eine Lösung findet, dass man hier die untere Grenzverweildauer beispielsweise rausnehmen kann und dann aber innerhalb der bestehenden Systematik diese Fälle auch irgendwo adäquat abgebildet kriegt. Hier bin ich neugierig, was das INEC sich ausdenkt. Das ist auch wieder ein Arbeitsauftrag, der im INEC jetzt mal so rübergeworfen wird. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das INEC vorab eingebunden war in der Gestaltung dieses Arbeitsauftrags. Und von daher müssen wir abwarten, was zuerst mal rauskommt.
Sehr gute Frage. Bin ich auch sehr gespannt, wie Frank Heimig das dann auf dem DRG-Forum im nächsten Jahr einschätzt, seine weiteren Aufträge, die er so bekommt aus dem BMG. Vielleicht nochmal ein Thema aufzugreifen, das für viel Aufregung sorgt, so vor allem auf Ebene der Medizincontroller. Das ist das Thema Abrechnungsprüfung. Also das System der Abrechnungsprüfung wird ja mit dem Paket jetzt nicht grundsätzlich in Frage gestellt, es wird aber verschärft. Die Quoten und die Schwellenwerte werden angehoben. Und das soll offiziell so den Anreiz setzen, wer korrekt abrechnet, der wird weniger geprüft und wer auffällig ist, der eben häufiger. Das ist zumindest eine Argumentation der Kassen logisch aus Sicht der Kliniken, aber durchaus umstritten. Wie guckst du auf das Thema, wer hat da von beiden Seiten eigentlich recht? Das ist ja immer so eine spannende Frage bei dem Thema.
Wir werden es am Ende erst wissen, wenn wir die ersten Zahlen haben dazu. Ist immer eine Frage Grenznutzen, Grenzkosten. Wie viel Aufwand stecke ich rein und was ist der Nutzen, den ich damit generiere? Man hat ja die letzte Änderung vorgenommen, wie man gesagt hat, wir wollen einen Anreiz setzen, dass Kliniken was davon haben, wenn sie besser kodieren. Dann gibt es weniger Prüfungen, weniger Aufwand. Denn jede Prüfung verursacht auch bei den Kliniken Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist. Auch der Falldialog verursacht Aufwand. Das heißt, da war ja schon ein gewisser Hintergedanke da. Was wir nicht objektiv von außen beurteilen können, ist, ob diese Anreize tatsächlich auch zu einer Verbesserung der Codierqualität geführt haben, dass vielleicht tatsächlich auch insgesamt das System besser geworden ist. Das können wir so nicht sehen. Wir sehen nur, es wurde weniger in Regress gestellt sozusagen, also ist weniger Geld in die Kasse zurückgeflossen. Könnte theoretisch auch einfach nur gewesen sein, dass es funktioniert hat. Die Anreize haben gewirkt. Wir, oder zumindest ich, wissen es nicht. Ich weiß es nicht, ob das so war. Und von daher bin ich da etwas neugierig, was rauskommt, ob sich die Quoten wieder substanziell erhöhen. Ich bin etwas skeptisch tatsächlich, was die Größenordnung angeht. Und ich glaube, was unterschätzt wird oder was in den Rechnungen grundsätzlich etwas zu kurz kommt, ist der Frage, welcher Aufwand mit den Prüfungen tatsächlich einhergeht, auch auf Klinikseite. Deswegen, ja, ist für mich in dem Gesamtgefüge, wo werden welche Beträge, in welcher Größenordnung hier mobilisiert, wird das, glaube ich, am Ende eine kleinere Rolle spielen, die aber möglicherweise nicht unerheblich Aufwand für alle beteiligten Gruppen nach sich zieht.
Mal sehen, was davon dann auch im Gesetzgebungsverfahren noch übrig bleibt. Da werden ja jetzt alle Lobbyisten auf allen Seiten versuchen, noch zu intervenieren. Mal vielleicht abschließend einen Blick voraus. Es sind ja verschiedene Themen auch noch in der Pipeline vom BMG. Primärarztversorgung ist ein ganz wichtiges Thema, die Notfallreform. Und im Herbst soll die Kommission ja noch einen zweiten Vorschlag machen für weitergehende Strukturreformen. Wenn du dir jetzt was aussuchen dürftest, was aus deiner Sicht jetzt in den nächsten 12 Monaten das Allerwichtigste, wenn wir auf Gesundheitsversorgung und Krankenhausversorgung in Deutschland schauen?
Ja, also ich glaube tatsächlich, diese Strukturvorschläge der Kommission werden entscheidend sein, weil die müssen letztlich auch unterfüttern, dass wir in der Leistungserbringung, egal ob jetzt ambulant oder stationär, vertragsärztlich oder bei den Kliniken, tatsächlich auch wirtschaftliche Leistung erbringen können, ohne Qualität abzusenken, ohne Leistungen unnötig zu beschneiden. Dazu braucht es strukturelle Eingriffe ins System. Von daher ist es für mich mit das Entscheidende und das Primärarztthema muss darin eingebettet werden. Für mich ist es in dem momentanen Ausarbeitungsstand viel Wunschdenken tatsächlich auch, weil ich sehe Hausärzte, die heute schon ihren Job sehr ernst nehmen, ganz viel Primärversorgung, Koordination machen. Und ich sehe auch das Gegenteil davon. Und allein durch das Einführen eines neuen Systems kriegen sie die per se die DNA des einzelnen Arztes nicht umgebogen. Da geht es um einen vielleicht dann auch kulturellen Wandel über die Zeit, wenn man tatsächlich hier eine andere Art der Versorgung etablieren will, wo sich Rollen ändern müssen, wo sich ein Selbstverständnis ändern muss der Akteure und so weiter. Und da erwarte ich jetzt keine ganz kurzfristigen Impacts oder Resultate. Aber für mich tatsächlich, nachdem wir jetzt einfach mal nur Umsatz gekürzt haben in ganz vielen Bereichen, ganz wichtig, der nächste Schritt, damit das nicht zum Kollaps führt. Jetzt müssen wir in die Haube, in den Maschinenraum und da tatsächlich Änderungen vornehmen.
Sehr gut. Wir sind gespannt, was da noch kommt, spätestens im Herbst, wie das Ganze dann zusammengreift und zu einem hoffentlich schlüssigen auch Gesamtkonzept führt. Lieber Andreas, danke, dass du hier warst beim F&W Klinik Podcast.
Es war mir eine Freude. Danke dir.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Schön, dass Sie wieder zugehört haben. Wir informieren Sie natürlich auf all unseren Kanälen, unter anderem dem Bibliomed Manager, weiter über die aktuellen Entwicklungen rund um das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz und natürlich alle anderen Themen, die für die Krankenhäuser relevant sind. Die nächste Podcast-Folge erscheint Anfang Juni. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Machen Sie es gut. Bis dahin.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliomedmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!